Tina, you fat lard. Come eat some dinner.
Two Geeks, One Cup. Der hochgradig erratische True Nerd Podcast. Mit den ziemlich besten Hosts, Tom und Dan.
Eat the food, Tina.
Ich wollte gerade sagen, er sagt, glaube ich, Food, aber damit wäre der Showtitle schon gegeben. Tina, you fat lard.
Oder sagt er zweimal? Beim ersten Mal sagt er, Tina, you fat lard, come eat some dinner. Und dann beim zweiten Mal schreit er, eat the food, Tina. Ach, und das von jemandem, dessen Lieblingsfilm das ist.
Wir reden über Napoleon Dynamite heute hoffentlich.
Also, wenn es sich ausgeht.
Ja, komm. Ich habe noch ein paar andere Themen, durch die müssen wir einfach ganz schnell fliegen. Ansonsten halten wir uns mit dem Geschwafel kurz. Geht's dir gut?
Nee,
ja, super. Danke,
so,
machen wir weiter.
Die werde ich einfach so lange stretchen, dass es sich wieder nicht ausgeht.
Was hast du denn?
Ich werde dich richtig edgen mit Napoleon
was hat das
Dynamite.
Denn, was hast du denn gegen Napoleon Dynamite?
Gar nichts.
Ach so. Ich weiß, dass draußen unsere Fans, die warten darauf, dass wir endlich drüber sprechen. Weil es gibt so viel zu erzählen. Es ist so eine tolle, so ein toller Film mit so vielen coolen, edgy Details und so weiter.
Ah, ist ganz nett.
Ja, okay. Bei dir ist warm, ne? Komm, kotz dich kurz aus. Das geht, meistens hilft das der Folge. Geht. Wenn du dich am Anfang kurz auskotzt, bist du danach immer gut drauf.
Ich bin immer gut drauf.
Ja, genau, wie Marvin von Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
Don't talk to me about life.
Ich bin Wiener. Wenn ich nicht gut drauf bin, dann, wenn ich nicht gut drauf bin, bedeutet es, dass ich gut drauf bin. Weil
also,
der Wiener würde sich nur, weißt du, der Wiener beschwert sich ja selbst dann, wenn er nichts zu hat, um sich drüber zu beschweren.
Das weiß ich sehr wohl. Ich kenne dich ja recht lang schon.
Ganz richtig.
Also, ich hätte ein Thema, ein ganz kurzes, das wir aber streifen müssen. Ich finde, wir kommen nicht drum rum.
Geht's um ihn?
Mhm. Ina! Eigentlich geht's nicht um ihn, sondern um den.
Nobody can do it like me.
Nobody's stronger than me.
Nobody has better toys than I do.
Nobody loves the Bible more than I do.
There is nobody that respects women more than I do.
Donald Trump. Er ist zurück auf X. Ja, ich will es auch nur ganz kurz machen.
Ja,
aber
das Erste, was er doch gepostet hat, war doch direkt sein
Mugshot.
Sein Mugshot, ja.
Ja, das war auch das Einzige, was er gepostet hat. Aber das immerhin ist er damit nach fast über zwei Jahren zurückgekommen zu Twitter oder X mit seinem bescheuerten Mugshot, das aussieht, als wäre das so eine KI-generierte Kacke. Und hat dafür, warte, ich gucke gerade, 245 Millionen Views bekommen. Klar, die ganze Nachrichtenwelt klebt natürlich auch an sowas. Und nur 1,6 Millionen Likes von den 245 Millionen Views.
Das ist relativ sind immer noch über eine Million zu viel.
Ja, das stimmt.
Wobei, die Tatsache, dass es ein Mugshot ist, like ich eigentlich auch. Insofern.
Aber darunter steht Election Interference, Never Surrender, DonaldJTrump.com.
Richtig. Never surrender to interfere with the election. Das ist, was Donald damit sagt. Verstehe.
Und das Interessante ist, die haben kurz danach, also ich glaube eine Stunde, nachdem dieser Mugshot veröffentlicht wurde vom Fulton County Jail, hat sein Team Merchandise rausgebracht.
Ja, Nein, du kannst das T-Shirt nicht kaufen, aber du bekommst das T-Shirt gratis, wenn du mindestens $47 spendest.
Genau, ja, sehr clever, ne? Weil das Foto hat ja wahrscheinlich keine Bildrechte, sondern irgendein County-Sheriff war der Fotograf. Und das sieht auch so billig aus. Verstehe nicht, warum dieser Merchandise immer kacke aussehen muss. Ich würde mir sogar so ein T-Shirt kaufen, einfach weil es ja einen historischen Wert hat. Aber es ist bestimmt so eine Rotzqualität und dann einfach nur viereckig dieses blöde Foto drauf geplatscht. Und dann steht da drunter Never Surrender, aber noch nicht mal optisch und grafisch gestaltet, weißt du?
Also wenn ich mir so ein T-Shirt
sieht aus,
kaufen
hätte es einer
würde,
mit Word
was
gemacht.
Ich nicht tun würde,
ja.
Dann wäre es auf jeden Fall irgendwo von AliExpress oder sonst was, auf gar keinen Fall direkt von ihm, weil ich auch nicht nur einen Cent möchte ich diesem Menschen zugutekommen lassen oder seiner Kampagne.
Das Foto ist frei im Netz, da druckst du dir, wenn du willst, selber ein T-Shirt. Das ist so hässlich gestaltet.
Das ist klar.
Auch dieser Aufkleber, es ist einfach, da ist nichts hübsch dran. Na gut, aber es ist halt auch die Trump-Kampagne.
Ich wollte gerade sagen, bei dem Motiv.
Dann gibt es ein sehr lustiges Video tatsächlich, so ein Fake-Video hat einer bei Twitter online gestellt, von dem Moment, wo Donald Trump endlich zurückkommt. Und das ist eine Montage aus Elon Musk von SpaceX-Raketenstarts, musst du dir vorstellen. Ich schicke dir mal den Link, kannst du es dir anschauen. Und es wirkt aber so, als würden alle gebannt darauf warten, dass endlich Trump zurückkommt und was postet. Weißt du? Aber es sind diese Bilder, die typischen von so einem Raketenstart, wo alle mitfiebern und als die Rakete in die Luft geht, jubeln alle und so weiter. 29 Sekunden lang, ich spiel's mal an, okay?
Ja, ja, ich gucke hier auch gerade.
Da tippt Donald Trump. Die Menge starrt gebannt auf so einen Monitor. Elon Musk ist ganz angespannt.
Oh my God! Look at that!
Holy smokes, man!
Holy smokes, man. Ist ja, ein total billiger Zusammenschnitt, aber ich musste laut lachen, als ich es gesehen habe.
Ach Gottchen, ach Gottchen.
Guck mal, wir arbeiten uns schnell durch den ganzen Quatsch.
Ich hätte aber auch noch Elon-Themen.
Oh, Themen auch noch?
Ja, zwei gleich.
Okay, hau raus.
Also zum einen, Standard jetzt geschrieben und natürlich sicher auch andere, aber ich lese halt unter anderem den Standard. Das Zitat, Elon will sein Chaos bei X aufräumen. Und verlangt nun Ausweise. Also es wird jetzt zukünftig...
Ich verlange eher eine Ausreise.
Es wird jetzt zukünftig, um Identitätsdiebstahl zu vermeiden, weil man sich ja jetzt den blauen Verified, der ja nicht mehr Verified Haken ist, ja jetzt kaufen kann, wird es jetzt zusätzlich noch eine Badge geben, mit der du dann quasi anzeigen lassen kannst, ich wurde von X verifiziert.
Meine Daten habe ich X geschenkt, das sagt der Haken.
Und dafür musst du hier ID Verification. Mhm. What you will need. Prepare a government-issued ID. Check if your device's camera is uncovered and working. Be prepared to take a selfie and photos of your ID. Because, of course, that's what I'm gonna do. Ich werde Twitter oder X oder Elon oder wem auch immer, ein Foto von meinem Reisepass oder meinem Perso oder meinem Führerschein schicken, zusätzlich mit einem Selfie von mir. Yeah, get fucked!
Ja, vor allem sind das genau die Bilder, die du bei so dubiosen Online-Shops im Internet schicken musst, um zu verifizieren, genau, dass du bist. Und mit diesen Daten könnte jeder irgendeinen Scheiß im Internet bestellen.
Exakt, aber keine Sorge, das Ganze wird natürlich, wie sie versprechen, komplett ohne menschliche Interaktion passieren. Das wird vollkommen automatisiert sein und die Daten werden höchstens 30 Tage lang gespeichert und für Zwecke der Sicherheit einschließlich der Verhinderung von Nachahmung verwendet.
Ja, genau. Weißt du, was ist? Er hätte einfach den ursprünglichen Blutcheck behalten sollen, der Idiot, und dann wäre alles fein. Dafür führt er jetzt zwei verschiedene ein. Am Ende ist das wie so ein Discord-Server, wo die ganzen Counter-Strike-Kids drum ringen, möglichst viele Badges zu haben an ihrem Namen oder irgendwelche Ränge oder so.
Das Problem ist halt, dann müsste er aber eingestehen, dass er was falsch gemacht hat.
Ja, ich weiß, er ist ein Narzisst. Sieht er denn wenigstens cool aus? Also nicht Elon, das wissen wir, dass er es nicht tut, sondern dieses Badge, welche Farbe?
Keine Steht Ahnung, habe ich im Ding
und jetzt gesehen. Kriegt man das zusätzlich zu dem blauen? Jetzt werde ich auch schon zu so
einem Counter-Strike. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann wohl ja. Aber das blaue kannst du ja auch wieder, wie gesagt, das kannst du ja auch verstecken. Ja.
Ich habe es ja gekündigt. Ich weiß, es ist eine Schande, dass ich es hatte, aber ich wollte tatsächlich gucken, ob der Algorithmus mich bevorteilt mit dem vorhandenen Ding. Meiner Meinung nach tut er es nicht. Und meiner Meinung nach sehe ich immer noch sau viel Werbung. Wenn man ohne das Ding mehr Werbung sieht, dann kannst du das Ding die Toilette runterspülen. Weil ich mit bezahltem Badge noch echt extrem viel Werbung gesehen habe, die nervt. Und ohne soll es ja viel, viel mehr sein. Also deswegen. Und tatsächlich habe ich letzte Folge gesagt, und ich bin noch standhaft geblieben, ich bin gar nicht mehr auf Twitter. Also das mit Trump habe ich zwangsläufig mitbekommen, weil ich Nachtdienst hatte. Und das war ganz spannend, weil es genau zu der Zeit Trump live von AP, Reuters und allen im Live-Feed gecovert. Das heißt, ich hatte, ich glaube, 8 Monitore, auf denen ich gesehen habe, wie Trumps Wagenkolonne vor dem County Jail vorrollt. Und unmittelbar danach kam halt die Meldung, dass er bei Twitter gepostet hatte. Da musste ich halt kurz gucken.
X.
Aber davon abgesehen, ja, nee, für mich bleibt das Twitter. Da bin ich hartnäckig. Und davon abgesehen, habe ich eben, als ich geguckt habe, wie viele Likes Trump hat, gesehen, dass ich 8 Benachrichtigungen bei Twitter habe. Und ich habe nicht draufgeklickt, um zu gucken, was es ist.
Ich bin so stolz auf dich.
Okay, nächstes Twitter-Thema. Lass uns das einfach abarbeiten. Wir haben so schöne Themen heute.
Eins habe ich noch. Und zwar möchte Elon, und das ist etwas, This is coming from me directly, will greatly improve the aesthetics, wie der Herr Musk geixt hat. Und zwar werden die Überschriften von geteilten Artikeln zukünftig entfernt. Das heißt, man wird nur noch ein Embedded Bild sehen mit dazugehörigem Link und sonst gar nichts.
Hat er davon gehört?
Erstmal draufklicken, damit man dann mitbekommt, was das überhaupt ist. Das soll nämlich möglichst, das soll ästhetische Gründe haben, soll möglichst mehr Links auf einmal anzeigen. Einzige Problem ist, also Werbekunden und bla finden das alle gar nicht so toll, weil der Artikel oder die Überschrift eines Artikels durchaus ja auch Informationen enthält, die
Kunden. Weil es führt dazu, dass wenn du gezielt was auf Twitter teilen willst, du dann gezielte Thumbnails an deinen Artikel knüpfst, wo dann ein Text drin enthalten ist, der in dem Bild zu sehen ist.
Ganz richtig.
Das geht bei Wix.com ja jetzt schon, dass du gezielt für Twitter ein eigenes Bild hochlädst für Social Sharing. Ansonsten ist es echt totaler Mumpitz, weil ich meine, es gibt ja auch durchaus Webseiten, die toll sind, Blogs zum Beispiel, die ohne Fotos auskommen. Was passiert denn dann da? Ist dann einfach nur so eine Silhouette, weißt du, so ein Platzhalterbild.
Jo.
So ein Idiot, so ein Idiot, so ein Idiot. So, das könnte auch der Show-Opener werden können.
Das finde ich auch gut, ja. Aber das wird jetzt alles besser. Die Idee kam direkt von.
Oh, ja, ich weiß. Elon Musk, der Typ, der so viel Geschmack hat wie eine ausgeleerte Mülltonne. Gut. Sind wir damit durch?
Elon-mäßig war es das.
Ich möchte eigentlich, wollen wir mal versuchen, nächste Woche nicht mehr über Elon zu sprechen. Trump hat sich vor dem Twitter-Headquarter mit Benzin überkippt und angezündet oder Mark Zuckerberg hat ihn in einem Kolosseum-Kampf erschlagen.
Das bricht doch mit Tradition. Wir brauchen einen neuen Bumper. Immer wenn wir fertig sind mit den Elon-Themen, also ein erfreutes.
Ja, oder mein Idiot. Nee, ja, kommt gut. Dann einfach als Abbinder. Ich hätte ein ganz spannendes AI-Thema, weil wir letzte Woche gar keins hatten.
Na dann.
Attention, listener. Artificial intelligence is coming next.
Und zwar hat ein Federal Judge in den USA eine Rechtsprechung gesprochen, und zwar, dass AI-generated Art, also Kunst, nicht copyrighted werden kann. Also sprich, du baust über, da geht es ja nicht nur um Midjourney, also es gibt ja andere Wege auch, um AI-Bilder zu erzeugen.
Firefly, Leonardo, Photoshop.
Und manche Leute und auch gerade Leute, die das professionell machen oder jetzt sehr, sehr enthusiastisch sind, die generieren vielleicht mit Midjourney mit einem sehr langen und detaillierten Prompt ein Bild. Steuern, also überlassen da kaum was dem Zufall, so ähnlich wie unsere Show-Art-Dinger. Ne? Da habe ich es sind glaube ich 8 Zeilen, damit immer diese kleinen dicken Männchen bei rauskommen. Und da gibt es ja noch viel mehr Details. Und dann bearbeiten sie es mit Photoshop, AI aber nach und so weiter. Und das ist nicht, das kann nicht geschützt werden, dieses Bild. Und es hat einer geklagt, das Bild kann ich dir mal schicken, wenn du willst. Das sieht aus wie so ein Monet, ist ein ganz hässliches Bild vor allem.
Auch wenn er es dann noch nachbearbeitet hat, ist es trotzdem nicht mehr, weil da ist ja dann seine.
Es ist AI nachbearbeitet, glaube ich.
Ach so.
Weißt du so? Also wenn er da selber noch dran montiert hat und so, dann ist es ja eine künstlerische Handlung an dem Bild. Da hat er nur quasi die Grundvoraussetzung mit AI geschaffen. Aber hier ist es so, guck dir das Bild mal bitte an, muss ein bisschen runterscrollen. Dieser Tunnel mit Rosen und Blumen umwachsen und dann so Schienen, aber dann auch irgendwie so Grafikfehler rechts drin. Was soll das? Also guckt euch das mal an. Ich pack's in die Shownotes auf twogeeksonecup.wtf oder in eurem Smartphone, in eurer App. Je nachdem, wo ihr hört, könnt ihr die Dinge auch direkt anklicken. Ganz komisches Bild, oder? Ich meine, das nicht zu schützen, würde ich sagen, fair enough. Scheiß drauf.
Ich wollte gerade sagen, also das ist es.
Aber das hat natürlich Auswirkungen auf alles, ne? Also es gibt ja auch richtig diese Rechtsprechung, ist da unten angehängt und so weiter. Ich fand das sehr interessant zum Nachlesen, weil ich meine, wenn du jetzt ein Firmenlogo dir erstellst mit AI, was ja durchaus viele machen, ne? Auch unser Two Geeks One Cup, die zwei dicken Jungs da mit dem Dosen in der Hand, das ist nicht geschützt. Mit dem Logo drauf gepatscht, das habe ich ja händisch gemacht, dann vielleicht schon, weil wie du sagst, das ist ja dann quasi ein Einwirken auf das Bild durch einen Menschen. Aber es ist im Prinzip, dass human beings are an essential part of a valid copyright claim. Also ohne Einwirken eines Menschen gibt es keinen Rechteinhaber, der ja auch ein Mensch ist.
Wobei dann die Frage ist, aber den Prompt hat ja trotzdem ein Mensch geschrieben.
Genau, aber aus dem Prompt bedient sich ja dann in dem Fall Midjourney zum Beispiel aus diesen Daten, die es wiederum aus dem Netz hat, von anderen und zum Teil Copyright geschützten Bildern.
Sehr interessant, also ob das ist, ich meine, das hat bis jetzt mal ein Federal Judge so geruled. Ja, ja. Ob das bis zum Supreme Court
bis zur EU
und dann, und das geht nur mal um die, wie du sagst, um die US-Rechtsprechung, das in der EU auch so durchhält.
Gut, der Markt da ist natürlich noch größer, deswegen ist es sehr spannend, aber nichtsdestotrotz, weil ich meine, letztendlich die Bilder, die wir aus AI bekommen, also auch dieses hässliche Bild von ihm, das, obwohl bei dem Bild kann man es fast nicht sagen, aber irgendwo weiß ja die künstliche Intelligenz, wie eine Schiene aussieht. Und das, die Bilder, die sie benutzt hat, um zu lernen, wie eine Schiene aussieht, die hat ja wahrscheinlich auch jemand gemacht, der Rechte hat an dem Bild. Also somit ist dieses Bild an sich schon ein aus Rechten zusammengeklautes Bild. Aus so vielen Einzelrechten, dass ich der Meinung bin, dass das kein Copyright-Verstoß ist seitens der AI. Ne, es ist so, als würde ich 100 Bücher lesen und dann plötzlich selber ein Buch schreiben. Dann habe ich ja kein Buch geklaut, außer dass ich gelernt habe, wie man vielleicht einen guten Text schreibt.
Ja, wobei natürlich da wieder die Frage ist, woher hat diese KI die Bilder gesourced? Wenn du die 100 Bücher, die du gelesen hast, um dich für dein Buch zu inspirieren, alle geklaut hast, ist das was anderes, als wenn du sie gekauft hast.
Aber wenn sie eher verstehe, ich bin jetzt da nicht so in dieser geklauten Bücherszene so unterwegs. Gibt es denn so viel illegale Scans von Büchern?
Nein, aber was ich meine ist, dass gerade Midjourney zum Beispiel vorgeworfen wird, dass sie sich an jede Menge copyrighted Bildmaterial bedient haben, ohne dafür die Copyright-Inhaber zu entlohnen und damit quasi ihre KI haben lernen lassen.
Ja, aber doch das.
Die Informationen gestohlen haben.
Ich meine, das siehst du manchmal, bei manchen Midjourney-Bildern sind noch so Reste von Wasserzeichen zu erkennen. Die hat die dann mitgelernt sozusagen. Aber das sind ja alles Bilder, die öffentlich zugänglich sind. Ne? Also auch bei Stockfoto-Agenturen und so weiter.
Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich sie verwenden darf.
Nee, ich kann sie mir angucken. Als Mensch. Also, ja, um beim Bücherbeispiel zu bleiben.
Als Mensch ist was anderes.
Ja, als das wenn ist jetzt die als KI, Definitionsfrage.
Oder als wenn ich einer KI sage, lerne das jetzt und.
Aber Nummer 5 lebt, ne? Kennst ja den Film.
Ja, ja.
Wenn ich es richtig erinnere, oder war es E.T.? Ich verwechsel die beiden öfter mal. Einer von beiden, ich glaube, es war aber Nummer 5 lebt, hat ganz viel ferngesehen, um alles zu lernen über die Menschheit.
Er hat auch viele Bücher gelesen. Das war
Nummer 5, oder?
Das war Nummer 5, ja.
So durchgeblättert.
Genau.
Input, mehr Input.
Und wenn ich jetzt ganz viel fernsehe und dann selber einen Film schreibe, der auf ganz vielen Mini-Wissen aus diesen Filmen, die ich gesehen habe, basiert, dann habe ich ja auch sozusagen was gesehen, was zum Sehen da war, aber nicht dazu da war, dass ich daraus was mache.
Ja, aber auch hier wieder der Unterschied. Wenn du Fernsehen konsumierst, dann konsumierst du das auf legalem Weg, sprich und vor allem auch im vorgesehenen Rahmen. Du zahlst die GEZ oder in dem Fall halt die Haushaltsabgabe, du hast Werbungen, du hast Werbeeinblendungen und so weiter und so fort.
Ja, ja.
Wenn eine KI benutzt wird oder wenn eine KI Bildmaterial von Rechteinhabern nutzt, mit dem Ziel, diese dann später emulieren zu können.
Ich verstehe das schon, aber
Es ist ein sehr schwieriges, auch ethisch und moralisch sehr schwieriges Thema.
Es gibt
Thema.
Halt noch keine Rechtsprechung. Ich glaube nicht, dass in irgendeiner Stockfoto, jetzt vielleicht schon, aber dass irgendwo davor stand, dass es nicht erlaubt ist, diese Bilder automatisiert zu analysieren und zu
Wie gesagt, bei Getty Images und so ist es eine Sache, weil die sind explizit dafür da, dass es Stock-Images sind. Aber was ist zum Beispiel mit den ganzen Bildern, die Leute auf DeviantArt oder auf Pinterest oder sonst was? Also wirklich Dinge, die von Artists Hand gemacht wurden. Das
aber
ist
die
schon
AI,
sehr schwierig.
Ja, wobei die AI ja auch nicht 1:1 das Bild klaut. Sie hat, das sind ja nur, ist ja ein Fragment dessen. Weißt du, das ist dann, die hat sich inspiriert und der Typ, der damals auf DeviantArt was gemalt hat, der wurde ja auch durch andere Bilder inspiriert, die er in seinem Leben gesehen hat.
Ja, aber wir reden hier von einem ganz anderen, von einem ganz anderen Ausmaß einerseits mal,
das
allein
stimmt.
Bedingt durch die Geschwindigkeit.
Und der kommerzielle Hintergrund.
der kommerzielle Hintergrund, aber auch, dass wenn ein Mensch von einem Bild inspiriert wird, er normalerweise diesem Ding seinen eigenen Touch, seinen eigenen Flair gibt, während eine KI, der fehlt dieses kreative Element.
Mhm.
Und die kopiert halt einfach nur Daten zusammen und verfälscht sie so weit, dass sie nicht eindeutig als Kopie feststellbar sind.
Mhm.
Das macht's aber dann halt noch nicht.
Also der Artikel hier von The Verge, sehr lesenswert, der begründet das unter anderem damit, dass auch wenn ein Affe ein Selfie von sich macht, der Affe daran kein Copyright hält und so weiter. Also wirklich, wirklich interessant, spannende Zeit, in der wir leben. Und ich finde eben nicht so glasklar zu entscheiden. Merkst du daran, wie wir auch hin und her diskutieren?
Ja, ich finde, es ist auch, sorry.
Ja, nee, mach, sag ruhig,
nee,
was?
Nee, nach dir.
Nee, du. Ich wollte gar nichts sagen. Ich wollte nur irgendeinen Platzhalter einstreuen, um mir selber Zeit zu verschaffen, mir dann zu überlegen, was ich sage, damit du nichts sagst.
Okay, aber warte, wenn ich nichts sagen soll, dann sage ich jetzt einfach nichts. Mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, Fiverr wirst du ja mit Sicherheit auch kennen.
Ja, klar, das bin ich sogar auch.
Für Fiverr, also früher war es so, noch vor, keine Ahnung, 4-5 Jahren konntest du da...
Für die anderen, Fiverr ist im Prinzip so ein Kreativportal, sowas wie MyHammer für Künstler. Da kannst du Sprecher buchen, da kannst du Leute, die Logos erstellen oder alles Mögliche. Alles, was
aber
auf einer kreativen Ebene ist.
Aber genauso gut auch Codeschreiber,
ja,
Musiker,
stimmt.
Also alles. Die Dienste, die online zur Verfügung gestellt werden können und die man selbst nicht beherrscht.
Mhm. Unser Opener zum Beispiel, die Bettina, die den gesprochen hat, die habe ich über Fiverr gebucht, ganz offiziell.
Und danke übrigens dafür, hast du toll gemacht.
Danke.
Also sowohl du als auch Bettina. was ich sagen wollte, aber auf Fiverr zum Beispiel noch vor 3-4 Jahren war es durchaus so, wenn du zum Beispiel eine, ich spiele ja sehr gerne und sehr viel Pen and Paper Games, Dungeons and Dragons und so. Und wenn du da eine Idee hattest, wie dein Charakter aussehen soll, du aber so wie ich nicht in der Lage bist, ein Strichmännchen zu zeichnen, ohne dass das Papier Feuer fängt, dann konntest du halt einem auf Fiverr gehen, konntest einem Digital Artist ungefähr sagen, was du dir vorstellst, und der hat das dann für, keine Ahnung, 20, 30, 100 Dollar, je nachdem, was du halt haben wolltest, mhm, und wie komplex und wie groß das sein sollte, das für dich gemacht. Und wenn du jetzt nach Digital Artists suchst, die für dich ein Bild zeichnen, ist es extrem schwer, noch welche zu finden, die das wirklich von Hand machen, mhm, weil der Großteil der auf Fiverr Bildleistungen anbietet, inzwischen alle schon hinschreibt, I will use AI to generate a picture of your D&D character.
Mhm.
Und es ist halt, da leidet meiner Meinung nach schon die ganze, nicht nur die künstlerische Szene, sondern in letzter Essenz, da leiden halt alle drunter, wenn immer weniger Künstler sich dazu berufen fühlen, selbst zu zeichnen.
Ich weiß, was du meinst. Ich glaube aber, dass der AI-Anteil, der Bildanteil abflachen wird wieder. Da bin ich absolut von überzeugt. Ich sehe das an meinem eigenen Nutzungsverhalten. Wenn ich im Job zum Beispiel bin, arbeiten recht viel auch mit Stockfotos für diese Hintersetzer-Grafiken.
Mhm, ne?
Also
klar.
Nachrichtensprecher steht, im Hintergrund ist Unquatsch. Wenn ich dann Stockfotos suche, und das ist ganz gut, wir arbeiten mit Adobe zusammen, und dann gibt es den Filter, dass ich AI-generierte Grafiken ausblende bei der Suche. Und das ist das Erste, was ich anklicke, weil wir aus ethischen und journalistischen Gründen keine AI-generierten Grafiken verwenden. Und das Erste, was ich mache, ich klicke immer dieses Ding an, um mir gar nicht erst diesen ganzen AI-Kram anzeigen zu lassen. Und ich glaube, das machen viele andere auch. Das war so ein Hype am Anfang. Und ich will mich nicht ausnehmen, ne? Wir beide, ich liebe das, damit rumzuspielen, fette Versionen von Donald Trump und Elon Musk zu generieren, habe ich ganze Ordner voll. Und auch unsere Showart mache ich ja mit Midjourney zum Beispiel. Ne? Jede Episode bekommt ja ein eigenes Ding. Das macht auch Spaß. Aber darüber hinaus glaube ich tatsächlich, dass das eine Riesenwelle war. Und jetzt kommt wieder die Liebe zum Hand- und Selbstgemachten. Die wird eine Renaissance erleben. Und ich glaube, das wird sich dann einpendeln. Dasselbe gilt für ChatGPT und so. Dass AI in unserem Leben Nischen ausfüllt, die praktisch sind, aber nicht das ersetzt, was schon da war.
Ich glaube, in zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder Pen-and-Paper-Games mhm. hernehme.
Könnte man nicht, Entschuldigung, ich unterbreche, man könnte doch relativ easy über ChatGPT sich ganze Kampagnen von D&D generieren
gibt's
lassen.
Schon. Natürlich gibt's schon.
Weil letztendlich D&D gibt's ja schon seit, keine Ahnung, 30 Jahren. Das heißt,
noch länger.
Seit den 70ern. Der Datensatz ist ja riesig und wahrscheinlich auch digital verfügbar. Und als ChatGPT trainiert wurde, ne, das, ich glaube, das hat ja immer noch den Datenstand von vorletztem Jahr, glaube ich. Weiß ich nicht ganz, aber ist nicht ganz up to date. Aber da gab es ja diese ganzen Kampagnen und Abenteuer schon. Und daraus was Neues zu generieren, könnte qualitativ sogar gar nicht so schlecht sein. Hast du was mal gespielt?
Noch nicht, aber da gab es sogar vor ChatGPT schon diverse Tools, Endless Dungeon zum Beispiel, die haben sich darauf spezialisiert, die generieren, also es ist ein Programm, Spiel, wie auch immer, das du zum Beispiel auf Steam bekommst. Da wird ein Abenteuer nach deinen ungefähren Vorgaben, also soll das jetzt eher ein Dungeon Crawler oder eher mhm. eine City-based Kampagne oder was auch immer sein, für dich vorbereitet und du sagst halt für wie viel Spieler, welcher Levelbereich, bla blub. Und das Ding generiert dann das Abenteuer inklusive dazugehöriger Karten und dazugehöriger Monster cool. und so weiter und so fort. Also ich sag mal, und genau darauf wollte ich hinaus, für mundane Tasks, die ein Dungeon Master hat, in zum Beispiel Pen and Paper Games, kann ich mir durchaus vorstellen, dass KI helfen wird.
Weil die Kreativität geht ja nicht verloren, weil die füllen ja die Spieler, indem sie dann da durchlaufen.
Einerseits ja, mhm. aber ich glaube zum Beispiel gerade Midjourney oder Bilder-KIs wird ein DM halt eher nutzen für, keine Ahnung, ich habe jetzt hier eine Library aus 50 oder 100 random NPC Bildern, die ich mir einfach vorbereitet habe, weil die Spieler wollen natürlich wissen, wie sieht der fahrende Händler, den ich auf der Straße getroffen habe,
dann
jetzt aus. Dann
zeigst du ein Bild.
Dann kannst du Bilden.
Habe ich nie gemacht früher. Also das schwarze Auge war das wirklich rein Fantasie. Also das Einzige, was man brauchte, war eine Karte einer Stadt, ne, oder eines Dungeons. Oder
das ist halt immer die Frage, wie vorbereitet der Dungeon Master oder die Dungeon Mistress ist.
Ja,
also meine Spielleiterin von unserer letzten Kampagne, die Julia, die war unfassbar vorbereitet. Die hat, was die an Notizen hatte und an Planungen, das war beängstigend. Also Und die hatte auch für so ziemlich jeden NPC, den wir getroffen haben, einen Namen, eine Hintergrundstory. Oder sie hat das nur gebullshittet und wir haben es nicht mitbekommen.
Wollte ich gerade sagen.
Das kann natürlich auch sein.
Weil ich habe das früher genauso gemacht. Also ich habe, glaube ich, 8 Jahre lang das Schwarze Auge gespielt mit Schulfreunden. Und wir haben abwechselnd, waren wir Spielleiter oder Spielmeister. Ich weiß gar nicht mehr, wie das beim Schwarzen Auge hieß. Und ich habe tatsächlich, klar, die Kampagne so ein bisschen als Grundlage genommen, aber ich habe die dann mit meiner eigenen Fantasie, as we go, ausgearbeitet und Charaktere eingestreut, die gar nicht vorgesehen waren. Und deren Backstory und deren Reaktion habe ich halt gefreestylt. Deswegen war der Spaß an dem Ganzen tatsächlich, die Geschichte zu steuern.
Natürlich kannst du das auch machen, aber gerade gewisse für die Story wichtige NPCs hast du halt doch eher vorbereitet und da hast du doch eher was ausgearbeitet. Mhm. Und worauf ich eben hinaus wollte, ist, gerade für die, also ich kann mir vorstellen, gerade für die Story relevanten NPCs oder auch natürlich für die Spielercharaktere selber würde man weiterhin wahrscheinlich einen Menschen beauftragen, die Bilder zu malen. Aber wenn ich jetzt einfach nur eine Library aus 100 NPCs haben möchte, dann lasse ich da einfach mal Midjourney irgendwas zusammenstellen. Hm. Es ist ethisch nicht viel verwerflicher, als wenn ich einfach nur auf Google eintippe, Female Dwarf Warrior,
ja,
und da suche ich mir ein Bild raus und speichere das ab.
Ich bin nur so erstaunt, weil tatsächlich, bei mir ist es schon so lange her, vielleicht ist das heutzutage einfach gang und gäbe, bei mir war das halt einfach so null visuell, sondern wirklich, es wurde umschrieben, ne, ein Novadi-Händler steht vor euch, also ein langer schwarzer Bart zeugt davon, dass er seit Wochen in der Wüste umhergetrieben ist. Mit seinen dürren Händen reicht er euch eine Karte und verlangt dafür 3 Kreuzer. Oder so. Keine Ahnung.
Also was sich halt inzwischen verändert hat, ist, dass du das sehr oft schon einerseits Virtual Tabletops verwendet werden oder auch, dass zum Beispiel viele Beamer oder Monitore oder What? Was auch Echt? Immer verwenden, um um eine Karte an die Wand zu projizieren. Du hast Echt? Musik, die im Hintergrund läuft, Alter. Um dem Ganzen mehr Flair zu verleihen. Da gibt es ganz tolle Sound. Das ist vielleicht ein schönes Pick of the Week fürs nächste Mal. Muss ich mal eins raussuchen. Da gibt es ein paar wirklich schöne Soundboards, wo du Hintergrundmusik und dazu aber auch noch, keine Ahnung, zum Beispiel die Geräusche von einer Taverne
die
und
ich ja,
da spielt ein Barde und
als wir über Baldur's Gate zum ersten Mal sprachen, habe ich das ja in der Post-Production drunter gelegt, genau sowas, so Tavernenatmosphäre, ja. Ja, ist lustig, weil wir, wie gesagt, damals, wir saßen Scheiß. Zu viert oder fünft um Blätter Papier herum.
Ja, so habe ich auch angefangen.
Und die Musik einer Taverne, die höre ich jetzt noch in meinem Kopf, aber weil ich sie mir damals vorgestellt habe. Und den Schwarzmagier, den wir bekämpfen mussten, den hatte ich auch vor Augen. Aber jeder hatte seinen eigenen Schwarzmagier vor Augen. Weißt du, so wie jeder, bevor es die Harry Potter Filme gab, hatte ja jeder ein Bild von Harry Potter vor Augen. Oder schlechtes Beispiel, weil auf dem Buchcover war ja auch immer eine Zeichnung.
Ja, aber
weißt du, was ich meine? Jeder hatte seine eigene Version eines Protagonisten aus einem Buch. Und ein Film bringt dann alles auf einen Nenner, auf ein Level, weil plötzlich haben alle dasselbe Bild von Hagrid. Obwohl sie vielleicht im Buch ein anderes hatten. Und ich fand, der Erfolg bei Harry Potter, den Büchern und dann den Filmen war, dass zumindest in meinem Fall die Charaktere gar nicht so weit auseinander liefen. Weißt du, meine fantasievolle Vorstellung der Figuren aus dem Buch entsprach ungefähr sogar dem, was ich am Ende im Film gesehen habe.
Ja, aber das ist dann jetzt wieder natürlich die Frage, was ist die korrekte Art, eine Geschichte zu genießen? Dass ich mir selbst vorstelle, wie die Charaktere aussehen, oder dass die Vision der Autorin oder des Autors möglichst korrekt getroffen wird? Weil auch die Person, die das Buch geschrieben hat, hat ja eine Vorstellung davon, wie die Charaktere aussehen und möchte vielleicht, dass alle anderen die Charaktere genauso sehen.
Das glaube ich nicht. Also es ist meine ganz persönliche Meinung, dass ich nicht glaube, dass ein Autor eine Zwangsvorgabe mitliefern würde am liebsten. Ich glaube, die meisten guten Autoren, die haben natürlich eine Figur vor Augen, wenn sie die beschreiben mit Worten, überlassen aber dann dem Leser die Freiheit, sich selbst vorzustellen. Also die Worte sind ja da. Wenn ich sage, jemand ist groß und hat lange Haare, dann würde ich mir den nicht als dick mit Glatze vorstellen. Aber die Details, also ich bin da, vielleicht bin ich einfach zu oldschool. Umso älter ich werde, umso radikaler bin ich auch in meinen Oldschool-Ansichten. Aber ich finde Bücher ohne Bilder toll. Ich habe aber so eine D&D-Kampagne mit diesen ganzen Hightech oder modernen Einflüssen noch nie gespielt. Das ist bestimmt auch toll. Es ist nur einfach mehr... es gibt mehr Leitplanken dadurch, weißt du, so wie in Hollywood-Filmen wenig Spielraum für Fantasie lässt.
Ja, aber dadurch, dass du halt selbst die Story immer noch beeinflussen kannst, hast du immer noch sehr viel Einfluss. Und wenn alle das Gleiche vor Augen haben, dann fällt es den Leuten meiner Meinung nach vielleicht oder möglicherweise eine Spur leichter, eine kohärente Story zusammen zu schreiben, zu erdenken, zu erfinden, zu erspielen.
Mhm.
Und es ist auf jeden Fall
spannendes
wirklich,
Thema.
Ich finde es interessant, wie sich dieses Hobby weiterentwickelt hat im
ja,
Laufe
total.
Der letzten 20, 30 Jahre. Weil auch ich habe ja angefangen mit DSA. Mein allererster DSA-Charakter war ein Elf namens 12. Ja, ich war auch damals schon extrem kreativ. und ich habe da richtig, richtig Spaß dran gehabt und immer noch Spaß dran.
Lass uns doch mal so eine
Baldur's Gate so viel Bock.
Ja, noch mehr Salz in mein Chili-Salz in meine Wunde.
Ich habe übrigens gestern mit
Baldur's Gate kommt nicht für die PS4.
Ersten Mal doch kommt es.
Was?
Doch.
Ich habe dir auch den Link geschickt, dass es nicht kommt.
Ja, aber wo war's
also für
denn?
Die Xbox, ich habe kurz für alle anderen da draußen.
Ach, für die PS4, entschuldige, das war mein Fehler.
Mann, du bist so böse, jetzt hast du es schon wieder gemacht.
Ach,
ich habe mich ganz kurz gefreut. Ich muss mich kurz selber beruhigen, warte kurz. Okay.
Nee, sorry, ich habe jetzt einfach nur am
den Artikel habe ich auch gelesen, weil es Baldur's Gate kommt nur für Next-Gen-Konsolen. Aber auch für die Xbox. Das haben sie irgendwie hingekriegt.
Jetzt auf der Gamescom
exakt.
Haben sie das
aber für die PS5 kommt es, aber nicht für die PS4. Als ich den Artikel las, dachte ich, damit sei gemeint die Xbox One oder was ist die neue und die alte Xbox und die PS5 und die alte PS4, aber nur die PS4 ist explizit ausgenommen, ja, aus irgendeinem Grund.
Wie gesagt, da nicht mach hin. Doch einfach so ein Trade-In-Teil und hol dir die 5er.
Ja, weil es kommt ja demnächst die 5 Pro raus.
Ist das schon fix?
Ja, was heißt demnächst? Nächstes Jahr halt, ne? ja, dann habe ich...
Ich schlaf nochmal drüber. Jedenfalls habe ich gestern zum ersten Mal Baldur's Gate im Multiplayer gespielt mit einem Kumpel zusammen und es ist schon auch, also wie sie es umgesetzt haben, dass ein eigentlich für Singleplayer konzipiertes und gedachtes Spiel trotzdem unglaublich gut auch im Multiplayer funktioniert, war beeindruckend. Mhm. Also hat sowohl mir als auch Georg richtig gut gefallen. Gut, es waren jetzt nur, wir haben irgendwie nur 2-2,5 Stunden gespielt oder so.
Nur.
Naja, für ein Spiel wie... So sehr. Ja, aber für du beneidest uns, ja. Georg hat 4 Kinder.
Ja, aber dann hat er das irgendwie besser gemanagt.
Das war das erste Mal in 8 Jahren, dass er alleine zu Hause war.
Siehst du. Ja, ich auch nicht so oft.
Richtig, nicht so oft, aber du hast mit deinem 5-jährigen Sohn es trotzdem schon gehabt, dass Frau und Kind woanders waren.
Ja, aber da hatte ich dann andere Aufgaben, wie die Hecke schneiden, den Rasen mähen, mit dem Hund rausgehen, arbeiten.
Er hat ja auch noch was anderes zu tun gehabt, aber dann hat er halt spät abends noch 2,5 Stunden gefunden, um zu zocken.
Ah, da bin ich zu müde immer. Aber gut, ich bin da trotzdem sehr neidisch, ich sei dir auch gegönnt. Ja, genau. F.U. Gott, sind wir krass abgewichen, ne? Von AI zu Dungeons and Dragons, jetzt zu Baldur's Gate. Ich habe noch eine Rückfrage zu, kann man denn D&D eigentlich auch zu zweit spielen? Also ein Meister, ein Spieler?
Ja, du kannst es sogar ganz alleine spielen. Ja, es gibt so diese, wie früher diese Abenteuerbücher, wenn du
wo du Multiple-Choice-Wege hast. Ja. Genau. Besser jetzt weiter auf Seite 314, wenn du den Troll erschlagen willst.
Ganz richtig. Das kann man natürlich auch zu zweit machen.
Lass uns doch mal so eine D&D-Folge machen. Du bist mein Spielleiter und wir machen das rein akustisch, so wie früher. Hast keinen Bock, ne?
Es geht nicht um keinen Bock. Aber ich habe jetzt wirklich schon lange kein D&D mehr geleitet. Ich war jetzt wirklich
dann spielen wir halt Spieler. DSA, ist auch noch viel toller, da kenne ich die Regeln noch.
DSA kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus.
Was?
DSA
ist doch ich das easy peasy. Letzte
Mal gespielt vor...
Du willst über diesen brennenden Acker, du willst über diesen brennenden Heuballen springen, dann mach eine Geschicklichkeitsprobe +4. Dann nimmst du den Ekosader, wie hieß der nochmal? Den 20-seitigen Würfel. Und dann nimmst du deinen Geschicklichkeitswert, schlägst 4 drauf und musst das erwürfeln.
Ja, es siehst aber die Regeln von DSA und D&D sind da genau komplett konträr.
Oh, echt? Okay.
Also ich fand das Skillsystem in DSA eigentlich immer ganz gut, dass eine Fertigkeitsprobe auf mehreren Attributen beruht hat. Eben zum Beispiel, keine Ahnung, Schleichen war jetzt nicht nur Geschicklichkeit, sondern auch, irgendwie Aufmerksamkeit oder wie das geheißen hat, um eben...
Ja, ich habe auch als Spielleiter dann auch das Gewicht, also wenn einer den Rucksack voll hatte, dann war die Schleichenprobe entsprechend erschwert.
Naja, aber was ich meine ist, in D&D basiert eine Fertigkeitsprobe immer auf einem Attribut. Also zum Beispiel, Schleichen ist immer nur Geschicklichkeit. Mhm. Oder, keine Ahnung, ein Springen für, keine Ahnung, ich will eine bestimmte Distanz überspringen, basiert immer auf Stärke. Während bei DSA es ja so war, dass zum Beispiel, wenn ich einen Wagen lenken wollte, war das in D&D ist das Animal Handling, das ist weisheitsbasiert. Während bei DSA floss da rein, ich muss sowohl mit dem Tier umgehen können, als auch ich muss geschickt genug sein oder aufmerksam genug, dass ich den Weg, den Löchern am Boden ausweichen kann. Also es war
das klingt jetzt extrem komplex, aber ehrlicherweise beim Spielen ging das so flott von der Hand, dass einen das nicht gestört hat, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, na, vor allem es waren halt einfach die Regeln und die hat man so hingenommen und es ging dann eigentlich recht schnell. Was ich aber eigentlich meinte, der Grund, also ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht, dass ich mich vor allem, ich glaube, unwohl fühlen würde, wenn da beim ersten Mal, wo ich wieder ein Spiel leite, gleich Leute zuhören. Noch dazu so ein One-on-One-Game. Das das dann Coram Publico.
Okay, dann nicht. Dann spiele ich das mit mir selber in irgendeiner Folge, wo du mal nicht da bist.
Wir können das ja gerne mal trotzdem einfach so machen, ohne dass wir.
Ich hätte so Lust, mal wieder DSA zu spielen. D&D habe ich nie gespielt tatsächlich, aber überhaupt sowas. Ich habe auch schon tatsächlich gegoogelt nach so Zoom-Gruppen oder so. Es gibt ja heute zig Möglichkeiten, sowas wie Remote auch zu spielen.
VTTs, Virtual Tabletops.
Ja, muss ich mal ein bisschen weiter googeln.
Ich habe so Virtual Tabletops schon mal gespielt, zusammen mit Gero und Gila. Und Basti war noch dabei, Georg war noch dabei, aber das haben wir irgendwie nur, da haben wir irgendwie nur zwei Sessions oder so, zwei oder drei Sessions hinbekommen. Dann hat sich das Ganze aufgrund von zeitlich terminlichen Problemen irgendwie zerfasert, aber war wirklich lustig und man hat wirklich viel Möglichkeiten. Und Dan, wir sind bei 45 Minuten.
Ich habe schon drauf geschaut. Ich habe aber noch ein paar Kleinigkeiten, also für alle, die bis hierhin durchgehalten haben, weil sie sich wie ich auf Napoleon Dynamite gefreut haben. Ich hätte da einen passenden Soundbite zu, der ungefähr das wiedergibt, wie ich mich gerade fühle. Achtung.
The time has come.
What's it been like? 30 freaking years?
30 fucking freaking years. Wahrscheinlich wird es so lange dauern, bis wir endlich über Napoleon Dynamite sprechen. Hey, nicht schlimm. Weißt du, mein Herz ist sowieso schon gebrochen und ein gebrochenes Herz nimmt jeden Schmerz in Kauf.
Oh, wieso ist dein Herz gebrochen?
Na, weil wir wieder nicht über Napoleon Dynamite reden.
Doch, wir reden ja jetzt gerade über Napoleon Dynamite.
Aber nicht in dem Umfang, wie ich es vorbereitet habe. Ich habe so viel. Ich habe die Documentary, ich habe bei Etsy gefunden, dass man Uncle Rico's Time Machine kaufen kann, ein 1:1 Replika. Die Movie Locations habe ich rausgesucht, ich habe Quotes, ich habe ein Trivia, ich habe Bilder, wie der Cast heute aussieht, im Gegensatz zu damals. Ich habe ganz viele Movie Facts, Quotes, Behind the Scene Infos.
Okay, das, pass auf, mein Vorschlag.
Nächstes Mal.
Nächste Folge. Wir beginnen direkt mit Napoleon Dynamite. Ja. Wir machen Elon und bla, kommt alles ganz an den Schluss.
Oder gar nicht.
Nee, ohne Elon geht's nicht. Das kommt ganz, also nicht ganz an den Schluss, ganz am Schluss sind natürlich wieder unsere Autos.
Der Mumpitz.
Ne? Ja. Aber als allererstes Napoleon Dynamite.
Okay. Ja. Gut, ich sehe schon, wie jetzt die Hälfte der Leute wegschalten, ausmachen, weil sie wissen, es kommt kein Napoleon Dynamite mehr. Ich habe aber noch andere lustige Themen. Sollen wir mal weitermachen?
Machen wir weiter.
So Schnellkram, zwei Kleinigkeiten nur. Das eine, was ich ganz cool fand, das muss man aber erstmal gehört haben, man muss es aktiv aktivieren. WhatsApp lässt dann nämlich jetzt Videos auch in HD teilen. Fotos auch schon. Du kennst ja diesen berühmten Satz, wenn jemand ein schönes Foto gemacht hat, dass es mal heißt, aber schick's mir nicht per WhatsApp, dann ist die Qualität so schlecht. Das mit Fotos gilt nicht mehr, man muss das aber aktiv in den Settings einstellen, dass du die High-Res-Variante verschickst, ne? Dann konsumierst du auch mehr Daten, was heutzutage ja eigentlich fast egal ist bei Flatrates und du konsumierst natürlich auch mehr Platz im WhatsApp-Backup, weil WhatsApp-Backup ja die ganzen Chat-Verläufe. Dasselbe kannst du jetzt aber auch... Wenn man das einschaltet, genau. Hat mich aber schon oft gerettet bei verlorenen Handys und so weiter, gerade wenn man sich viele Kinderfotos hin und her schickt, wie meine Frau und ich das natürlich tun. Und du kannst es jetzt auch für Videos aktivieren, proaktiv, also musst quasi tätig werden in den Settings und stellst es dann auf HD Resolution um, dann gehen die Videos auch in HD und dann brauchst du dir nichts mehr per AirDrop oder Mail oder was auch immer schicken. Ich weiß nicht, bis zu wie viel MB oder Minuten das begrenzt ist, aber ja, das geht. Und was auch cool ist, YouTube testet ein neues Feature, das einen Song in das Telefon summen lässt, um zu erkennen, welches Lied das ist. Also nicht wie Shazam.
Shazam hast du ja.
Bei Shazam kannst du es auch summen.
Ja, konntest summen, pfeifen.
Ach so, ich wusste nur, bei Shazam hat man es halt hingehalten, aber so schnell hatte man Shazam nie geöffnet. Und man hat ja immer so eine Grundmelodie. Und ich wollte das an dir kurz testen. Okay? Achtung.
Okay. Ghostbusters.
Ja, okay, da bei dem letzten Teil hast du es erkannt, ne? Sonst hättest du es nicht erkannt. Sehr gut. Okay, Achtung, das ist einfach.
Die Teenage Mutant Ninja Turtles.
Ja, genau.
Oder vielleicht war es doch der Dr. Jones.
Vielleicht war es der Dr. Jones. Okay, jetzt kommt mal was Schweres. Das waren ja Kinofilme. Die haben wir ja alle, die sind ja ins Blut übergegangen bei uns. Aber jetzt mal was.
Äh, Shit, spätestens bei das. Ah.
Ich glaube.
Ich kenn's, aber es. Also ich
say
kenn
you, die Melodie say me.
Say you, say me, danke.
Okay, jetzt noch ein letztes. Die Two Life Crew, me so horny. Me so horny, so horny. Me love you long time. Kennst du das nicht?
Glaub ich, nö, glaube ich nicht.
Echt? Das ist aus den 90ern, so ein Hardcore-Rap-Shit.
Okay. Ich bin kein Fan von Rap.
Ich merke also schon, hat sau viel Spaß gemacht, die Rubrik. Als ich es mir ausgedacht habe, hatte ich viel also Spaß beim Schreiben.
Willst du, dass es neue Rubrik einführt?
Nein, so weit ist es nicht.
Okay, gut.
Ah, das waren meine News. Nee, an dieser Stelle hätte ich jetzt gerne über Napoleon Dynamite gesprochen, aber das tun wir ja nicht.
Sowohl Shazam als auch Soundhound konnten das schon.
Okay, YouTube.
Allerdings mit nur, also wie gut das halt funktioniert, ist eine Sache. Und die Sache ist halt auch, das musste man immer erst auf dem Handy drauf haben. YouTube hat halt jeder am Handy.
Ja, ne? Das stimmt.
Da braucht man nicht reden.
Das stimmt. Ich weiß sogar nicht, ist es bei den anderen kostenlos? Bei YouTube wird es kostenlos sein.
Ich glaube ja, aber ich glaube, Shazam und so, die haben sich halt über Werbung finanziert.
Oh, ich sehe hier gerade, ich habe einen Leserbrief erhalten, den ich beleidigt wurde. Und ich habe aber die Beleidigung nicht verstanden. Und dann dachte ich mir, du als Obernerd von uns beiden wirst es mir vielleicht erklären können. So ein Typ namens Breeze schreibt mir, deine Mutter ist so fett, Thanos musste zweimal schnipsen.
Ah, oh, den finde ich gut.
Ja,
hast du Avengers Endgame gesehen?
Nein. Oh, ich habe gar keinen Avenger-Film gesehen. Ich weiß, Avengers sind so ein paar Superhelden, die jetzt so eine Gruppe gebildet haben.
Richtig, okay. Da gab's, da hat sich über 15 Jahre hinweg diese Story aufgebaut mit dem Big Bad Evil Guy namens Thanos, der die Idee hatte, er sammelt ein paar MacGuffins zusammen und die sorgen dann dafür, dass er quasi allmächtig wird und dann wird er mit einem Schnippen 50% der Lebewesen des Universums auslöschen, damit die anderen halt mehr Ressourcen zur Verfügung haben. Warum er nicht einfach die Ressourcen verdoppelt hat, keine Ahnung, aber war halt so. Und die Idee war, ist halt von dieser Beleidigung ist halt quasi, hat er mit einem Schnippen, hat er die Hälfte des Universums ausgelöscht und deine Mutter ist halt so fett, dass
er zweimal schnippen muss. Okay, verstanden. Not too bad, Breeze. I come back to you.
Ja. Den fand ich tatsächlich.
Ich habe gar nicht angegriffen gefühlt, weil ich nicht verstanden habe. Gut. Hast du noch News? Oder wollen wir mal langsam uns hier dem Protokoll widmen?
Ich würde sagen, widmen wir uns den noch offenen Punkten.
Tab Roulette. Wie seit ein paar Wochen an dieser Stelle geht es darum, meine Tabs in Safari einmal aufzuräumen. Ich habe aktuell, Tom, 39 offen und du musst jetzt bitte eine Zahl zwischen 1 und 39 sagen, damit ich hier mal ein Tab in die Shownotes übertragen und damit bei mir schließen kann.
Dürfte ich 39 sagen oder ist das dein Pick of the Week?
Nee, darfst du auch.
Gut, ich sage 26.
Trottel. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
16, 31,
ich habe darauf gewartet. 19,
11. Okay. Ich hätte auch eine niedrige Nummer sagen können. Aber
ich hätte auch von hinten zählen, aber muss ich rückwärts, das kann ich erst recht. Jetzt habe ich gewartet.
Müsstest du rückwärts Mathe machen.
Jetzt habe ich mich verzettelt. Nein, habe ich
hat
nicht.
Hat also doch funktioniert.
Okay, hier, statescard.com. Das ist cool, das ist fast schon ein Pick of the Week, aber die Rubrik ist ja fast sowas ähnliches. Ich weiß nicht, nutzt wahrscheinlich keinen Apple Store, ne, als Android-User, warum auch?
Das ist korrekt.
Gibt's denn mal so Sachen, wo du dir wünschtest, du hättest eine US-Kreditkarte für irgendwelche Sachen, die nur in den USA funktionieren?
Ja, doch, das kam schon vor.
Ja, habe ich mir nämlich auch lange gewünscht, in erster Linie für Apple TV, weil bei mir ist der Umweg, wenn ich Filme kaufen will, die es noch nicht in Deutschland gibt oder so gar nicht in Deutschland gibt, dann kaufe ich die über den US-Store bei Apple. Dazu muss ich dann immer mein Account im US-Apple-Store rein Guthaben geführt, weil ich ja keine Kreditkarte habe in den USA. Und so kaufe ich mir dann immer Giftcards über verschiedene Online-Anbieter und übertrage die Codes und fülle dann quasi so mein Guthaben auf, um dann Serien zu kaufen, die es in Deutschland nicht gibt oder so. Und jetzt kannst du über statescard.com, wie gesagt, eine US-Kreditkarte haben, die sich automatisch über dein PayPal auffüllt und überall in den USA bei Hulu und Apple und so weiter akzeptiert wird. Du hast sie also nicht physisch, aber du hast eine Kartennummer und alle Daten, die du brauchst. Und in dem Moment, wo du mit der Karte bezahlst, buchen die plus eine minimale Gebühr, die war aber echt total verträglich, bei dir bei PayPal ab. Und das fand ich ganz cool. Das
finde ich tatsächlich ziemlich cool.
$3.95 kostet das im Monat fürs Handling und eine einmalige Erstellungsgebühr von 14,99. Und dann aber keine weiteren Gebühren, so rum war es. Also eine monatliche Gebühr, unabhängig davon, wie oft du es nutzt. Ich finde jetzt 4 € oder was es dann umgerechnet sind, total in Ordnung. Und du hast diesen Umweg nicht mehr.
Wenn ich es regelmäßig brauche, ist es cool. Wenn es sowas ist, was ich nur zweimal im Jahr brauche, dann
haben die gewonnen, das stimmt.
Ja.
Ich benutze es halt echt oft und ich würde dann ehrlicherweise, ob ich jetzt einen Film im US oder im deutschen Store kaufe, spielt ja für mich keine Rolle, aber ich kaufe relativ viel Filme und Serien. Weil es einfach, Netflix haben wir nicht mehr, da gibt es irgendwie auch fast nichts. Und in den anderen Stores gibt es dann meistens so die Serien, die wir gucken wollen, nicht. Meine Frau guckt ganz super gerne so US-Reality-Sachen, also Below Deck oder irgendwelche Home and Garden Upper Fixer-Sachen. Ja, Tiger King gäbe es ja sogar bei Netflix, glaube ich. Aber wie auch immer, du weißt, was ich meine. Jo. Und dadurch benutzen wir das schon relativ oft. Und deswegen hatte ich diesen Tab offen, um mich drum zu kümmern. Und dank dieser Rubrik werde ich das heute mal in Angriff nehmen. Und nächste Woche kann ich ja berichten, ob sie mich betrogen und über den Tisch gezogen haben oder ob es wirklich funktioniert.
Ob das PayPal-Konto geleert wurde und du jetzt quasi unter der Brücke lebst.
Statescard.com schreibe ich in die Shownotes unter Tabroulette. Alright, dann sind wir schon bei den
Picks of the Week.
Dann schieß mal los, Rakete.
Und zwar mein Pick of the Week ist ein, wie ich finde, sehr witziger Online-Shop, bei dem ich auch schon bestellt habe, namens Crown and Paw. Bei Crown and Paw kannst du ein Bild deines Haustiers hochladen und die machen dann daraus eine, ist natürlich nicht wirklich von Hand gemalt, aber es sieht halt aus wie ein handgemaltes Porträt deines Haustiers in allen möglichen Variationen. Ich habe zum Beispiel meinen Eltern ein Bild von Ozzy geschenkt.
Das ist geil, ich sehe es.
Allerdings als in so einer militärischen Gala-Uniform des frühen, also späten 19. Jahrhunderts. Sieht saulustig aus. Teilweise etwas creepy, weil, also zum Beispiel hier sieht man zwei, ich glaube, das sind Labradors mit so Benetton-Muster, Strick-Pullundern und Hemd.
Ach, die zwei nebeneinander? Golden ja, Retriever sind das.
Okay, dann sind es Golden Retriever. Ich habe doch keine Ahnung von Hunden. Aber
aber es ist lustig, ja. Diese Karo-Muster-Pullunder, diese britischen.
Genau.
Ja.
Also ich muss sagen, da gibt es wirklich, wirklich...
Das ist echt cool.
Und vor allem die Qualität ist auch tatsächlich wirklich überraschend gut. Also wenn du zum Beispiel mal über Shop drüber fährst mit der Maus und dann beim Thema, ich habe, glaube ich, Renaissance ausgewählt.
Natürlich.
Und wie gesagt, diese ganzen Uniformen, die du oder die Hunde packen kannst. Oder
das ist cool.
Das ist schon richtig funny.
Ja, vor allem ist das auch also für uns jetzt mit Kind toll, weil wir haben ja Hund und Katze und da werden sicherlich noch mehr Haustiere kommen. Und im Laufe der Zeit kommen und gehen die ja leider, so ist es ja. Und man könnte dann so eine Art Ahnengalerie, weißt du, was ich meine?
Ja.
Da hängt mein alter Hund Billy zum Beispiel könnte da hängen, das war ein Labrador oder also auch ehemalige Tiere, von denen man Fotos hat, müssen ja jetzt nicht aktuelle sein.
Ich finde es extrem unterhaltsam. Ich finde sowas saulustig.
Ja, das ist super. Richtig cooler Tipp. Dankeschön. Da habe ich sogar auch
gerne
was von, ausnahmsweise mal. Nach wie viel Folgen?
24? Ausnahmsweise 23, mal. Sagte, nachdem er mir am Anfang
der Folge
gedankt hat, dass ich ihm die Drohne letzte Woche vorgeschlagen habe.
Oh ja, stimmt. Nee, ich zieh wahrscheinlich mehr aus diesen ganzen Podcast-Folgen als jeder andere, der zuhört. Okay, ich habe auch was. Ich muss dazu kurz einmal... Oh, warte. Oh, meins ist nämlich, weil ich so ein analoger Typ bin, etwas, das sich so anhört. Achtung, ihr da draußen. Hat man das gehört? Ja, ne?
Das gehört sich an wie ein Daumenkino.
Ja, es ist tatsächlich ein Magazin. Und zwar etwas, was ich ganz normal in Papierform seit, lass mich jetzt nicht lügen, ich würde sagen, vielleicht 15 Jahre, vielleicht aber auch 20 Jahre. Also wirklich schon seit richtig langer Zeit regelmäßig lese und auch, glaube ich, seit fast 10 Jahren im Abo habe.
Du kannst lesen?
Ja, aus den USA mir zuschicken lasse. Und zwar ist es die gute alte Wired. Die kennst du sicher.
Natürlich.
Ganz tolles Magazin, auch eine super Website, wired.com. Kostet im Abo, glaube ich, was zahle ich im Jahr, 57 Euro oder so für 12 Ausgaben. Also, wie ich finde, total in Ordnung, wenn man überlegt, wie teuer andere Dinge sind. Und krieg halt jeden Monat aus den USA, also es gibt ja auch die deutsche Wired, oder gab es zumindest mal, die war aber unter uns gesagt relativ bescheiden. Dann gibt es die UK Wired, die finde ich persönlich nicht so gut, weil ich halt nicht so anglophil bin. Aber die US-Version, die lese ich total gerne und die ist cool, die hat so Gadgets drin, die hat tolle Artikel. Das ist im Prinzip sowas wie die Nerd-Bibel. Und ich wollte dafür mal Werbung machen. Die gibt es auch als digitales Abo für Tablets zum Beispiel. Kann man auch am Computer lesen. Die hat auch so tolle Mini-Infos an den Seiten. Es gibt ja nochmal relativ lange Artikel. Und an den Seiten steht dann immer so Sachen wie jetzt hier in der letzten Ausgabe. 53%. Das sind die Prozent von CNET's AI geschriebenen Artikeln, die eine Korrektur durch Menschenhand bedarf seit November. Ich übersetze das hier on the fly, deswegen klingt das so holprig, aber du kannst mir folgen, ne? Oder 40, average age, oh, das betrifft uns beide, Tom. 40 ist das average age at which the human brain starts shrinking.
Das hat meine schon viel früher.
Oh, scheiße, das erklärt es aber. Also, das hat auch so viel so snackable News. Sehr lange Artikel, sehr kurze Artikel, dann auch so Gadgets natürlich auch, coole Rucksäcke, die Badehose für Tech-Nerds, den Amazon Kindle Paperwhite, die neue Version mal getestet und so weiter und so weiter. Also eine richtig tolle Zeitung, kostet nicht so viel im Abo und ich bin ein Fan. Ich freue mich immer, wenn die im Briefkasten liegt. Die hat dann so eine Klarsichtfolie drumherum, weißt du, so eingepackt. Und ich liebe es, was in der Hand zu haben, was aus den USA dann geschickt wurde. Ist vielleicht nicht ganz so, CO2-freundlich, sage ich jetzt mal, sich ein Heft zu schicken oder schicken zu lassen, aber es befriedigt mein Fernsehen. Und
auf der anderen Seite, es kommt genug Fracht aus den USA,
wo man mal so ein Heft mitgeben kann.
Ob da ein Heft mehr oder weniger dabei ist, wird keinen Unterschied machen. Was mir gerade nur auffällt, ist, du sagst, Wired gibt es jetzt doch schon das ein oder andere Monat. Kann ich dann das nächste Mal einfach als mein Pick of the Week Suppe vorschlagen? Weil die gibt es ja auch schon lang und ich finde die eigentlich auch total toll.
Wenn du der Meinung bist, dass Suppe ein Nerd-Artikel ist, ja.
Ja, dann wird es halt eine Nerdy-Suppe.
Eine Buchstabensuppe, aber eine binäre, die nur aus Eins und Nullen besteht.
Oh, das
siehst du?
Das wäre eine geile Idee für Suppeneinlage.
Das gibt's bestimmt. Binary Soup gibt's garantiert. Oh, es gibt alles auf der Welt.
wohl wahr.
Binary Soup, hier, schau. Eine Suppe, die aus Einsen und Nullen besteht.
Na bitte.
Kannst du dir gerne bestellen und auf deinem Löffel dann selber die Maschinensprache dir zusammenlegen. Es gibt sogar eine 8-Bit-Suppe.
Na bitte.
Ja, bitte.
Ah, oh, schön.
Sehr gut. So, dann, mein lieber Freund, leg doch mal los mit deinem unnützen Halbwissen.
Das ist was ganz Kurzes und Knackiges dieses Mal. Das Pentagon wurde auf einer alten Cannabis-Farm gebaut.
War das eine achteckige Cannabis-Farm?
Nein, weil Pentagon fünf Ecken hat.
Ach ja, stimmt.
Aber ist kein Problem. Du meinst den Oktagon und das ist das, wo sich Elon Musk
und prügeln und wollen in Vegas. Ich meinte auch fünf. Ich hab's in jeder Form verkackt, ne, den Gag.
Wobei das Pentagon ja generell, ist jetzt gar nicht mehr Teil von, aber passt irgendwie noch. Pentagon an sich ist ja ein sehr spannendes Gebäude, weil es ist so groß, dass es 5 Zip-Codes hat und trotzdem brauchst du von einer Stelle zur am entferntesten anderen Stelle maximal 5 Minuten.
What?
Ja, weil es so angelegt ist, dass du, wenn du quer durchgehen kannst, also wirklich, wirklich cool gebaut. Und was auch interessant ist, es gibt extrem viele Toiletten in Pentagon, weil obwohl es in einer Zeit gebaut wurde, als nicht mehr, also als säkuläre Badezimmer nicht mehr erlaubt waren, hat der Architekt es trotzdem mit Toiletten für Schwarze und für Weiße geplant, woraufhin der damalige Präsident so sauer wurde, also dass der Architekt gefeuert wurde, da schon mit dem Bau begonnen wurde, haben sie die ganzen Toiletten dann drin lassen und es hat jetzt das Pentagon ist verhältnismäßig die meisten Toiletten im Vergleich zu anderen öffentlichen Gebäuden in den USA.
Krass. Das war übrigens Roosevelt, der das Pentagon hat bauen lassen. Ich musste es aber auch kurz googeln, aber von der Zeit so um die Mitte der 40er Jahre ging es darum, dass das Verteidigungsministerium mehr Platz brauchte.
Das ist generell ein faszinierendes Gebäude.
Ja, stimmt. Könnten wir auch mal mehr Zeit widmen dem Pentagon. Eine Pentagon-Spezialfolge. Ich habe einen Dad-Joke vorbereitet, wie immer an dieser Stelle, und zwar eine Frage an dich. Was macht ein Clown im Büro?
Unsinn?
Faxen.
Ach, der ist aber schon alt.
Ah, hey, du hast Unsinn gesagt, also kanntest du ihn nicht. Ja, hinterher stimmt. Sagt, der war schon alt, ist ja auch so, ne?
Ja,
fair also, point. Jetzt hier an dieser Stelle mal so.
Fair point, ja.
Ah, so, jetzt haben wir die Stunde geknackt, haben wieder nicht über Napoleon Dynamite gesprochen.
Doch, ich bedanke mich.
Ja. Wir haben es erwähnt, wir haben es angekratzt, wir haben es geteased und am Ende haben wir es nicht erfüllt. Und wir ziehen uns den Hass unserer Hörer auf uns. Aber gut,
das nennt man Edging.
Du machst einfach.
Wir wollen die Leute immer so kurz vor dem Höhepunkt, hören wir dann wieder auf und damit sie wiederkommen.
Du machst einfach diesen Podcast kaputt, der so gewinnen würde, wenn wir über Napoleon Dynamite sprechen würden. Nächste Woche machen wir das, okay?
Wahrscheinlich.
Bis dahin. Tschüss.
Macht's gut.